Ich bin Daniel Retschitz-Egger. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Und plötzlich steht alles still. Die Iberische Halbinsel liegt im Dunkeln. Spanien, Portugal und auch Teile Frankreichs sind gestern von einem weitreichenden Stromausfall betroffen, auch Blackout genannt. Inzwischen ist die Versorgung größtenteils wiederhergestellt. Wie es dazu kommen konnte, wie die Stimmung vor Ort ist, was in Zukunft dagegen unternommen werden muss und ob so ein Szenario auch Österreich treffen könnte, darüber sprechen wir heute. Rainer Wandler, du bist Korrespondent für den Standard und derzeit in Madrid, also mitten eigentlich im Zentrum des Blackouts in einer Metropole, wo ebenfalls der Strom auf einmal weg war. Wie hast du denn das gestern erlebt, als zu Mittag auf einmal alle Lichter ausgegangen sind?
Ich habe das zuerst gar nicht mitbekommen. Ich war irgendwie rein, raus, ständig unterwegs, Sachen erledigen und kam nach Hause und ging 5 Minuten später wieder los und der Aufzug ging nicht mehr. Dann habe ich erst mal gestutzt, warum geht der Aufzug plötzlich nicht mehr hier? Bin die runtergelaufen und sehe dann plötzlich, dass überall die Leute vor den Geschäften stehen, die da arbeiten. Habe dann auch eine Bekannte getroffen, die mir gesagt hat, sie käme aus ein paar Straßen weiter und da wäre auch der Strom weg, es wäre überall der Strom weg. Weil wir sind jetzt hier gewohnt, also dass vielleicht mal so ein Straßenzug ausfällt, weil die Infrastruktur einfach älter ist. Aber dann ist das normalerweise nicht 200 Meter weiter oder 500 Meter weiter auch der Fall. Und das war der Fall. Und dann bin ich in die Apotheke, musste da was erledigen. Und dann sagen die mir plötzlich, nee, das ist international. Was sag ich, wie was international? Naja, Spanien, Portugal und dann kam auch das Gerücht, Frankreich wäre betroffen, Dänemark wäre betroffen, was nachher sich so nicht als haltbar erwiesen hat. Und die Leute waren überall ratlos, haben auf ihren Handys rumgetippt wie wild, aber das Netz war auch dann weg. Ne? Zu Anfang ging es noch mit Telefonieren, aber die Daten waren ganz schnell weg. Und viele Touristen sind relativ hilflos in der Stadt umhergeirrt, weil sie plötzlich keine Maps mehr auf dem Handy hatten und gar nicht mehr wussten, wo sie eigentlich sind. Es war recht interessant zu sehen, was für einen Stellenwert mittlerweile ein Smartphone in unserem Leben hat und wie hilflos wir sind, wenn das Smartphone weg ist. Ne? Die Leute haben natürlich auch keine Nachrichten mehr. Es gab dann wirklich Schlangen vor den Billigläden, die irgendwie Technik verkaufen. Leute, die angestanden sind für einen kleinen Transistorradio und Batterien. Weil das ist auch so eine Geschichte. Mittlerweile hat scheinbar, mich wundert es, ich habe schon immer irgendwie ein Transistorradio irgendwo rumstehen, um es mit rauszunehmen auf die Terrasse oder sonst wohin. Aber es gibt scheinbar ganz viele Leute, die hören immer nur noch Radio über Handy. Und die hatten keine Nachrichten mehr. Dann gab es solche Geschichten. Einer hat dann plötzlich ein Transistorradio rausgezogen. Ruckzuck war er von 20 Leuten umgeben, die da alle mitgehört haben. Und weil Radio ging weiterhin, weil die ja mit Notstromaggregaten operieren. Ne? Und es ging auch seltsamerweise, einige Netzbetreiber für Handynetze gingen, andere nicht. Meiner ging nicht, aber die vom Radio haben es tatsächlich hinbekommen, immer wieder mit Leuten zu reden, die dann wohl bei anderen Netzbetreibern waren und die zumindest noch das Handy funktioniert hat. Und die haben dann ein Sonderprogramm gemacht. Das ging irgendwie ja, bis lang nach Mitternacht. Und dadurch war man dann auch recht gut informiert, wenn man denn nun entweder im Stau saß, im Auto, mit dem Autoradio oder sich ein Transistorradio gekauft hat mit Batterien.
Die Autoradios, die auf einmal die Informationsquelle Nummer 1 sind. Wie ist es dir dabei gegangen, als du da in dieser Situation warst, dass auf einmal nichts mehr ging? Wie fühlt man sich da? Hat man da Angst vielleicht auch?
Angst hatte ich keine. Es hat auch, seltsamerweise, es war keine Angststimmung hier, sondern es war irgendwie so, auf der Straße war es so, alle haben es irgendwie verglichen mit, so fangen große Hollywood-Filme an, ne? War irgendwie so die eine der Reaktionen. Es ging nicht weiter wie gehabt, weil in den Geschäften gab es keinen Strom mehr, in den Kneipen gab es keinen Strom mehr. Es war Mittagessenszeit, es gab kein warmes Essen, logischerweise. Wer zu Hause keinen Gasherd hat wie wir, konnte auch zu Hause nicht kochen. Wir konnten kochen, weil wir einen Gasherd haben. Dennoch waren die Kneipen relativ voll und die Biergärten waren auch voll, weil Bier gab es noch und so schnell wurde das auch nicht warm. Also es war irgendwie eine ganz, ganz seltsame Mischung. Es wurde dann kritischer als in vielen Behörden und anderer größerer Arbeitgeber und auch die Schulen und die Unis beschlossen haben, die Leute einfach nach Hause zu schicken.
Verkehrschaos.
Also das war das Chaos, weil die U-Bahn ist nicht mehr gefahren, die Verkehrsampeln haben nicht mehr funktioniert, die Nahverkehrszüge gab es nicht mehr und der innere Stadtring, vierspurig, viel durch Tunnels, war für Notfallfahrzeuge gesperrt, dass nur die da fahren dürfen. Ne? Das hat dann dazu geführt, dass wir zum Beispiel Bekannte haben, Also meine Frau war im Homeoffice an dem Tag, also gestern. Aber andere Kollegen von ihr, die waren tatsächlich im Büro. Die wurden dann plötzlich vor die Tür gesetzt, wohnen irgendwo im Außenbezirk, 20 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, und die kamen nicht nach Hause, weil ihr Nahverkehrszug ja nicht mehr gefahren ist. Also solche Geschichten dann, ne? Und dann sind natürlich auch die Züge überall im Land ausgefallen. Das heißt, die Leute saßen fest irgendwo im Tunnel, im U-Bahn natürlich auch im Tunnel. Die haben dann bis mitten in die Nacht haben sie dann die ganzen Züge evakuiert. Zum Teil haben sie mit Dieselloks in Bahnhöfe gezogen. Zum anderen Teil, wo man in die Nähe mit Bussen kam, haben sie die Leute mit Bussen weggekarrt. Und was natürlich auch ein großes Problem war, vor allem hier in der Stadt, bei uns ging der Aufzug ja auch nicht mehr. Zum Glück ist niemand drin gewesen. Aber es waren in vielen Gebäuden waren tatsächlich Leute in Aufzügen eingeschlossen. Und die Feuerwehr hatte allerhand voll zu tun, die da rauszuholen.
Unglaubliche Situationen, die du da schilderst, und auch unglaublich, wenn man sich erstmal wieder ins Gedächtnis ruft, wie wichtig Strom eigentlich für alle unsere Lebensbereiche sind.
Ja, es kam dann hinzu, genau, alle unsere Lebensbereiche. Ich war dann im Laden und konnte nichts kaufen. Das Handy oder die Karte ging als Zahlungsmittel nicht mehr und ich hatte kein Bargeld einstecken. War nicht weiter schlimm, konnte ich auch auf den nächsten Tag verschieben. Aber wenn du natürlich hier zum Beispiel zu Besuch bist in Spanien und du hast kein Bargeld einstecken und du kannst dann nicht mal eine Flasche Wasser kaufen, gar nichts, ne? Weil es geht einfach ohne Strom, geht nichts.
Wie war das denn, als der Strom auf einmal wieder zurückgekommen ist? Ich meine, es waren ja wirklich mehrere Stunden. Wenn es ein paar Minuten sind, würde ich mich wahrscheinlich, wie sehr viele Kollegen von dir in Spanien, auch schnell mal in einen Biergarten setzen und dort ausharren, solange das Bier noch kühl ist. Aber wenn es wirklich über Stunden geht, was ist das für ein Gefühl, als die Lichter wieder angegangen sind?
Was man sagen muss, wir waren den ganzen Tag relativ, also die Leute, die vor dem Radio saßen, relativ gut informiert. Also es war von vornherein die Ansage von den Netzbetreibern, dass es je nach Gegend zwischen 6 und 10 Stunden dauern wird und dann kommt der Strom zurück. Und es war dann auch so. Wir waren hier bei den Letzten, wo der Strom zurückkam. Bei uns waren es 11 Stunden. Aber es war im Großen und Ganzen, hat es tatsächlich so funktioniert, wie die gesagt haben. Was ein bisschen komisch war dann, vielerorts gab es Applaus, spontan Applaus vom Balkon auf der Straße. Bei uns hier im Stadtteil nicht, weil bei uns im Stadtteil, das war ganz komisch. Ich war dann gegen 9 oder so, war ich mit dem Hund unten und musste feststellen, dass überall in der Nachbarschaft war schon Strom. Nur bei uns der Häuserblock, der benachbarte Häuserblock und ein kleiner Platz, da war keiner. Also wir müssen irgendwie zum anderen Trafo gehören oder so. Also der Rest, also hier auf den Seitenstraßen war Strom, bei uns nicht. Und es kam also hier relativ langsam und Straßenzug nach Straßenzug zurück. Darum war hier auch nicht so dieser große Jubel, wie das in kleineren Orten war, wo es dann plötzlich schlagartig das ganze Dorf oder die ganze Kleinstadt oder die halbe Kleinstadt anging, ne? Also wir waren relativ gut informiert übers Radio, die ständig gesagt haben, wo der Strom zurück ist, ne? Und warum er zurück ist und warum an manchen Stellen nicht zurück ist, wie dieses Stromnetz auch geschachtelt ist, wie man erst mal die großen Trassen und dann, warum er nicht einfach ein ganzes Land anschalten kann. Das war ja auch niemandem klar. Du machst ja keine Vorstellung, wie so ein Netz aussieht, wenn nicht mal sowas passiert. Du musst ja immer die gleiche, das war ja auch der Fehler, warum es zusammengebrochen ist wohl, du musst immer die gleiche Menge an Angebot haben wie Nachfrage. Sonst kommt es Netz aus dem Takt. Diese 50 Hertz, die der Strom hat, dieser Wechselstrom in der Steckdose, der kommt wohl aus dem Takt in dem Augenblick, wo Nachfrage und Angebot nicht mehr übereinstimmen. Und darum kannst du nur langsam zuschalten und du kannst nur immer zuschalten, ein Kraftwerk und die entsprechende Verbraucher. Also die haben dann auch aufgerufen, übers Radio haben sie gesagt, wir sollen bitte nicht an den Lichtschaltern und an den Klimaanlagen und sonst was rumspielen. Wir sollen die so lassen, wie sie waren. Aus dem einfachen Grund, weil die dann eine Einschätzung haben, dieser Straßenzug hat so viel verbraucht, als der Strom weggegangen ist. Wenn wir jetzt wieder einschalten, wird er vermutlich ähnlich viel verbrauchen und damit kannst du dann rechnen und das Netz wieder langsam hochfahren, ne? Ohne dass wieder was zusammenklappt. Also das weißt du normalerweise gar nicht, das lernst du dann in so einer Situation, ne?
Rainer, ich habe das Gefühl, du hast in den letzten 24 Stunden mehr gelernt, als wir alle in den letzten 10 Jahren über dieses Thema, weil man offensichtlich mal dabei gewesen sein muss. Was ist denn dein Eindruck von den Behörden oder was sagen auch die Menschen in Madrid? Ist man zufrieden damit, wie diese Krise gehandelt worden ist?
Es ging ja sehr schnell eigentlich. Für einen Blackout, der 2 Länder betrifft, also ganz Spanien und ganz Portugal, kann man jetzt nicht sagen, dass es irgendwie besonders langwierig war. Und durch das natürlich auch die Information relativ gut war über die wirklich hervorragende Arbeit vom öffentlichen Rundfunk hier, muss man sagen, dass die meisten Leute dann doch irgendwann relativ gut informiert waren darüber, wann es zurückkommt und wie es zurückkommt. Und die große Frage ist jetzt natürlich, warum ist das passiert? Ne? Das ist heute so, was uns heute alle irgendwie bewegt. Es war am Anfang war relativ schnell in aller Munde, Putin hat am Schalter gedreht, Putin hat den Stromkabel gekappt. Also es war so dieser Cyberangriff, war irgendwie in aller Munde. Bis es dann irgendwann letztendlich klar ist nicht, aber als sehr unwahrscheinlich gehandelt wurde, sowohl von der Politik als auch von den Technikern aus der Netzagentur, ne? Aus dem Netzbetreiber REE und auch von europäischen Stellen, von der Kommission, vom Europarat. Aber die Frage ist, was ist tatsächlich passiert? Also gestern Abend war dann gegen 22.30 Uhr, war das, glaube ich, ist dann Pedro Sanchez zum zweiten Mal vor die Presse getreten, nach der zweiten Sitzung vom Nationalen Sicherheitsrat und hat bekannt gegeben, dass er mittlerweile wüssten, wie der Zusammenbruch, warum, der, also nicht warum, aber wie er stattgefunden hat. Es sind um 12.33 Uhr innerhalb von 5 Sekunden 60% der Stromerzeugung weggebrochen. 60%. 15 Gigawatt. Das sind 60% von dem Strom, der in dem Augenblick nachgefragt wurde. Das entspricht 15 AKWs.
Also 15 Atomkraftwerke.
Ja, jetzt ist die große Frage, wie kann sowas passieren? Es ist, also...
Ich kann es dir nicht beantworten.
Nein, es kann auch keiner beantworten im Augenblick, weil die Kapazität von 15 Atomkraftwerken auf einen Schlag 5 Sekunden lang einfach weg. Wo waren die? Was ist da passiert? Es gibt dann so Spekulationen, dass dieses Verbindungskabel nach Frankreich Probleme hatte. Aber das Verbindungskabel nach Frankreich hat maximal 2,8 Gigas. Maximal. Also weit entfernt von diesen 15, die weggebrochen sind. Wenn was wegbricht im Netz, hat das Netz normalerweise wohl die Kapazität, die Eigenschaft, sich da zu regenerieren, indem andere Sachen zugeschaltet werden. Vor allem Sachen, die man leicht managen kann, leicht hoch und runter fahren. Das sind zum Beispiel Wasserkraftwerke, weil da kannst du einfach einen Hahn aufdrehen, Hahn abdrehen und die produzieren. Atomkraftwerk kannst du zum Beispiel nicht regulieren. Das produziert oder produziert nicht. Ne? Es ist nicht mehr machbar, wenn 60% wegbrechen, da schnell was zuzuschalten. Automatisch über Computer und sonst was. Das tut dann nicht mehr. Und dann hängt sich das Netz, hängt dann einzelne Gebiete, wo was passiert, hängt es ab. Und hängt sich vom europäischen Netz ab, damit nicht Frankreich und danach Deutschland und danach Österreich und danach das wie ein Kartenhaus zusammenbricht, das europäische Netz. Ne? Dass es diese Blackout gab, ist die logische Folge davon, dass 60% weggebrochen sind. Aber warum sind die weggebrochen? Wo? Wie? Kann keiner sagen heute.
Unglaubliche Situationen und auch unglaublich, dass man bis jetzt offensichtlich noch stark im Dunkeln tappt, was da passiert ist. Wie glaubst du denn, geht es jetzt weiter?
Ja, ich sage zum Beispiel, also es gab mal sowas auf der Isla de la Palma, auf den Kanaren. Gab es auch ein Black, viel kleineres System. Jede Insel hat ihr eigenes System. Die sind nicht verbunden mit dem Festland. Und in La Palma haben sie 3 Monate gebraucht, um rauszufinden, warum das da das ganze Netz zusammengebrochen ist. 3 Monate, bis sie tatsächlich wussten, an welcher Trafostation das Ganze losging.
Rainer, was ich gerne noch von dir wissen würde, wie es denn jetzt bei dir auch in Madrid weitergeht. Es ist ja nicht so, dass nur der Strom wieder angeht, das Licht läuft wieder und der Fernseher geht wieder an und ich setze mein Leben ganz normal fort. Das sind ja Lieferketten, die da durchbrochen worden sind. Beispielsweise Kühlanlagen, die 11 Stunden lang nicht gekühlt haben. Das heißt, da muss extrem viel weggeworfen werden. Geht es denn jetzt in Madrid einfach ganz normal weiter oder ist man unter Anführungszeichen, auch wenn man es vielleicht nicht auf der Straße sieht, mit sogenannten Aufräumarbeiten oder Ähnlichem beschäftigt?
Naja, ich meine, die Geschäfte stehen heute vor einer großen Herausforderung, ne? Weil es tatsächlich stimmt, dass natürlich viele Sachen einfach kaputt gegangen sind. Das ist heute auch die Frage, wie viel im Radio behandelt wird, was machst du mit deinem Kühlschrank?
Wie schaut deiner aus?
Relativ gut, aber er ging auf 13 Grad hoch. Aber wir haben zum Glück keine hochverderblichen Sachen drin, also kein Fisch oder Fleisch oder sowas, sondern nur Gemüse. Und wenn Gemüse mal auf 13 Grad hoch geht oder wenn eine Salami auf 13 Grad hoch geht oder eine Milch, dann ist die nicht gleich kaputt, ne? Aber wenn du jetzt natürlich gestern früh den großen Fischeinkauf gemacht hast, dann kannst du den heute wegwerfen, das ist richtig. Das habe ich auch gelernt, so eine Tiefkühltruhe oder ein Tiefkühlschrank hält viel, viel länger, als man sich das so denkt. Also als bei uns der Strom wiederkam, war der auf minus 13 Grad und übliche Betriebstemperatur ist minus 18. Und wegschmeißen muss man scheinbar, so habe ich heute auch gelernt, wenn der auf weniger als minus 9, also wenn er minus 8, minus 6, minus 7, dann hast du ein Problem mit deinem, dann sollst du nicht wieder einfrieren. Aber solange es nicht über minus 9 steigt, die Temperatur, kann man den Tiefkühl Inhalt weiterhin benutzen. Aber natürlich in Geschäften sind es dann große Mengen. Also ich weiß nicht, wie das heute, ich war noch jetzt noch nicht hier unterwegs einkaufen. Ich weiß nicht, wie das heute zum Beispiel im Fischladen aussieht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da heute ein großes Angebot im Regal liegt. Ne?
Und wenn, dann will man es wahrscheinlich nicht mehr kaufen, beziehungsweise es ist nicht mehr verkäuflich. Rainer, vielen Dank für
Noch eine Zahl, 1,6 Milliarden mindestens an volkswirtschaftlichem Schaden.
Unfassbare Zahl, ja.
Das ist 0,1% des Bruttoinlandsproduktes, hat heute Arbeitgeberverband herausgegeben, diese Zahl. Wenn man für Portugal die gleiche Rechnung ansetzt, dann sind es nochmal 0,3 Milliarden mehr. Dann hätten wir insgesamt fast 2 Milliarden Schaden auf der Iberischen Halbinsel.
Und das in nur 11 Stunden, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
In nur 11 Stunden.
Rainer, vielen Dank für deine Zeit heute. Ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank, dass du dich zugeschaltet hast aus Madrid. Und toi, 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 dass das nicht nochmal passiert.
Danke dir.
Ja, das waren die Schilderungen von unserem Korrespondenten aus Madrid, der diesen Blackout hautnah miterlebt hat. Doch wie funktioniert dieses Stromnetz überhaupt und welche Auswirkungen haben immer mehr erneuerbare Energien darauf? Das habe ich auch Gerhard Christina, den technischen Vorstand von Austrian Power Grid, gefragt. Das ist der Betreiber des Übertragungsnetzes in Österreich. Nehmen Sie uns vielleicht ein bisschen mit in dieses Stromnetz, wie das genau funktioniert. Es ist nämlich irgendwie, glaube ich, nicht so ganz verständlich, warum ein Ausfall in einer Region, ich spreche jetzt nicht speziell nur von Spanien, es gab es ja in der Vergangenheit auch schon, auf einmal großflächig den Strom abschaltet. Die Kraftwerke gibt es ja weiterhin, es wird weiterhin Gas verbrannt, das Wasser fließt, atomare Spaltungen finden weiter statt, wenn man es denn so sagen möchte. Warum beeinflussen regionale Ereignisse großflächig verschiedenste Landabstriche?
Naja, das hängt mit dem Strommarkt einerseits zusammen, aber auch mit der Funktionalität des Stromsystems als Ganzes. Wie gesagt, das Stromnetz ist zusammengeschalten über ganz Europa. Über diesen gesamten Kontinent passiert auch permanent Stromhandel. Ja? Es muss im Stromsystem, das ist wahrscheinlich so heikel wie kaum ein anderer Bereich, muss Erzeugung und Verbrauch permanent im Gleichgewicht sein. Also das ist wirklich im Sekundenbereich, muss das, was in Europa erzeugt wird, auch dem gegenüberstehen, was in Europa verbraucht wird. Und dafür gibt es natürlich jetzt der Kraftwerke, die unterschiedlich in Europa agieren. Wir haben die Erneuerbaren sehr stark mittlerweile. Wir haben Photovoltaik zu Mittag. Wir haben am Abend dann andere Kraftwerke, die hier wieder verfügbar sind. Und diese Balance zu wahren, das ist eine doch mittlerweile sehr, sehr große Herausforderung. Die muss aber immer wieder gewährleistet sein. Und so kann es natürlich auch sein, wenn gerade zu Mittag Strom beispielsweise aus einer Region kommt, wo sehr viel Photovoltaik ist, dass ein Ausfall dieser Anlagen beispielsweise dazu führen könnte, dass auch größere Regionen betroffen sind, weil es gibt ja dann wahrscheinlich Verbraucher in anderen Regionen Europas, die dann diesen Strom nicht mehr bekommen. Und somit kommt es natürlich dann zu einer Imbalance dieses gesamten Systems und kann es auch zu Ausfällen kommen.
Das muss ich Ihnen jetzt natürlich nicht erklären, aber die Erneuerbaren legen bekanntlich immer weiter zu. Photovoltaikanlagen werden immer häufiger. Ist denn das Stromnetz auf diese zusätzlichen Energiesummen, die da reinkommen, von der Kapazität her schon ausgestattet genug?
Das Stromnetz und das Stromsystem als Ganzes befindet sich derzeit in einem, man kann es wirklich sagen, fundamentalen Umbau. Wir nehmen ja auf der einen Seite die thermischen Kraftwerke aus dem System heraus. Das waren aber Kraftwerke, die im Prinzip dem Verbrauch gefolgt sind. Das heißt, die haben dann produziert, wenn wir auch entsprechend Strom verbraucht haben. Bei den Erneuerbaren ist es natürlich jetzt eine andere Sache, weil wir wissen alle, die Sonnen- oder Windkraftwerke produzieren, wenn der Wind geht, die PV-Anlagen produzieren, wenn die Sonne scheint. Das heißt, das ist ein anderes Verhaltensmuster und die orientieren sich nicht an unserem Verbrauch. Noch dazu sind sie großteils an anderen Standorten. Das heißt, es braucht schon einen ganzheitlichen, fundamentalen Umbau des Stromsystems. Und man muss ganz offen sagen, wir sind noch nicht dort, wo wir sein müssten oder sollten, um wirklich das System auch mit Erneuerbaren zu 100% betreiben zu können. Es fehlen noch Speichermöglichkeiten, es braucht vielleicht noch mehr Digitalisierung. Aber wir befinden uns gerade in einem wirklich sehr, sehr großen Transformationsprozess.
Kann man irgendwie absehen, wann dieser Transformationsprozess tatsächlich genug Erneuerbare stemmen kann? Gibt es da Zeithorizonte, realistisch gesagt?
Naja, die Ziele, die wir in Österreich haben, sind ja bis 2030, dass wir den Stromverbrauch aus 100% erneuerbaren Quellen decken können. Und bis 2040 wollen wir in Österreich eigentlich unseren gesamten Energieverbrauch, also auch alles, was die Mobilität, was die Industrie und so weiter an Energie brauchen, wollen wir dekarbonisiert haben. Und das passiert natürlich alles großteils mit erneuerbarem Strom. Das heißt, wir haben schon noch einen Weg, zumindest bis 2040 vor uns, wollen wir unsere Ziele erreichen. Und das Problem, das wir derzeit haben, ist eher die Tatsache, dass der Ausbau oder der Umbau nicht so synchron passiert, wie wir uns das wünschen. Wir sehen sehr oft, dass die Genehmigungen für den Ausbau von Windparks schneller passieren als der Ausbau des Netzes oder die Genehmigung für die Netzanlagen. Und damit gibt es doch immer wieder entsprechende sozusagen Problemfelder, wo eben dann eben die Anlagen nicht synchron abgestimmt sind und wo wir dann auch entsprechend eingreifen müssen und das ganze System stabil halten.
Dann kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu diesem europäischen Stromnetz. Das reicht, einfach gesprochen, von Portugal über Deutschland bis in die nordischen Länder, mehr oder weniger also bis in den Osten dann auch noch weiter. Da würde auch Österreich am Weg liegen. Was verhindert denn, dass bei einem Fehler in Spanien auch in Österreich die Lichter ausgehen? Ist ja glücklicherweise nicht passiert.
Man muss wissen, das Stromnetz ist in sogenannte Regelzonen oder man kann sich das vorstellen wie so Sicherheitszellen unterteilt. Jedes Land ist mehr oder weniger eine Regelzone und muss sich auch möglichst gut selbst ausbilanzieren. Und sollten wirklich größere Störungen passieren, dann sind diese Regelzonen auch sogenannte Sicherheitszonen. Und wenn dann wirklich hier Überlastungen auftreten im System, wo dann das Netz nicht mehr in der Lage ist, den Strom von einer Region in die andere zu liefern, dann kommt es eben hier zu Netzauftrennungen und die Regelzonen selbst oder diese Sicherheitszonen stabilisieren dann das System. Und in dem Fall in Spanien war es schon so, dass sich eben dann Spanien und Portugal, also die Iberische Halbinsel, abgetrennt hat. Frankreich ist stabil geblieben, der Rest Europas ist stabil geblieben, aber Spanien und Frankreich haben sich eben abgetrennt und dort war dann der Blackout limitiert zumindest.
Wenn wir jetzt auf Österreich blicken, wir hatten ja schon Stromausfälle, natürlich in Situationen, wo es beispielsweise Hochwasser, große Schneemengen etc. gab, wo einfach natürliche Außeneinwirkungen dazu geführt haben, dass Strommasten zusammengebrochen sind, Generatoren nicht mehr funktioniert haben. Das würde ich jetzt aber mal ausklammern. Wie oft kommt es denn in Österreich tatsächlich zu solchen Ausfällen, wie wir es jetzt in Spanien beobachtet haben, gar nicht in der Größenordnung, vielleicht auch nur in einzelnen Regionen? Wie knapp ist es denn immer wieder?
Naja, es ist so, natürlich muss man immer davon ausgehen, dass in einem technischen System ein Gebrechen oder eine Störung hier zu Ausfällen führt. Aber wir sind als Übertragungsnetzbetreiber verpflichtet, mit solchen Störungen auch umgehen zu können. Das heißt, wir müssen unser Netz N-1 sicher betreiben. Das heißt, der Ausfall eines Netzelementes, also einer Leitung oder eines Transformators oder auch eines Kraftwerks, darf nicht zum Kollaps des Gesamtsystems führen. Also das ist eine verpflichtende Vorgabe, nach der wir Betrieb führen müssen und das tun wir natürlich auch. Das heißt, wir können mit Störungen an sich sehr, sehr gut umgehen. Was eben in Spanien genau passiert ist, das wird sehr interessant sein, dass es hier wirklich dann eben in so kurzer Zeit zu einem gesamten Kollaps des gesamten Systems kommt. Das ist auch für uns in der aktuellen Situation noch nicht ganz nachvollziehbar.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards unterstützen möchten, geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie sonst noch wissen müssen. Erstens. In Kanada kann die liberale Partei von Mark Carney einen durchaus überraschenden Sieg einfahren. Nicht wenige Beobachter sprechen von Donald Trump als größten Wahlhelfer der Liberalen. Immerhin galt die konservative Partei eigentlich als Favorit, bis Trump seine Aggressionen gegen Kanada gesteigert hatte. Zweitens. 336.000 Menschen leben 2024 in Österreich in absoluter Armutslage. Das geht aus Zahlen der Statistik Austria hervor. Insgesamt sind es 3,7% der Bevölkerung. Vor allem Personen mit niedriger Bildung sind gefährdet. Und drittens, das vorläufige amtliche Endergebnis der Wien-Wahl liegt vor. An der Reihung hat sich nichts geändert. Die SPÖ bleibt mit 39,4% auf Platz 1, gefolgt von der FPÖ, den Grünen, NEOS und der ÖVP. Die liberalen NEOS können sich allerdings über einen symbolischen Wert freuen. Mit genau 10% sind sie in der Bundeshauptstadt erstmals zweistellig. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie dann wie immer auf derstandard.at. Falls Sie Feedback oder Themenvorschläge haben, schicken Sie diese gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschezecker, danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal.